Grüß Gott und einen guten Tag wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung und wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz das Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche. Und wie immer erst einmal herzlich willkommen und grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten mittwochs immer das dritte Kapitel des Katechismus, nämlich das Glaubensbekenntnis, und sind dort mittlerweile im Artikel 9 angekommen. Ich glaube, die heilige katholische Kirche. Beim letzten Mal haben wir mit dem Absatz 3 begonnen, die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Haben bereits darüber gesprochen, dass Kirche eine ist, dass die heilig ist und dass sie katholisch ist. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, den Katechismus vorliegen haben, dann können Sie mitlesen. Wir befinden uns nun auf der Seite 249 und machen weiter beim Punkt 836, der danach fragt, wer gehört der katholischen Kirche an? Wie gesagt, Seite 249, Punkt 836. Und dort hören wir das Folgende. Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise gehören ihr zu oder sind ihr zugeordnet die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.
Ja, dieser Punkt und dann auch die folgenden, sie erklären das, was schon in dieser Überschrift gefragt wird, wer gehört der katholischen Kirche an, wer gehört zur katholischen Kirche. Und es gibt eine Abstufung, so wie es eben in diesem Punkt gesagt wird. Auf verschiedene Weise, heißt es, gehören zu ihr die katholischen Gläubigen, dann die an Christus Glaubenden und schließlich auch alle Menschen. Also aber nicht in derselben Art und Weise, sondern es gibt eine Gliederung, es gibt eine Abstufung. Und Punkt 837 und dann eben auch die weiteren erzählen eigentlich eben, wie diese Abstufung genau ist. Der nächste Punkt 837 sagt, welche der katholischen Kirche voll eingegliedert sind oder wie man sagen könnte, voll Mitglieder. Es gibt zwar keine Mitglieder in der Kirche, sondern nur Glieder. Ein großer Unterschied, denn in einem Verein gibt es Mitglieder. Die Kirche ist aber kein Verein, sondern eben ein lebendiger Leib, der aus verschiedenen Gliedern besteht. Und eben jene sind voll eingegliedert, die jetzt dann in Punkt 837 erwähnt werden.
Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert, die im Besitze des Geistes Christi ihre ganze Ordnung und alle in ihr eingerichteten Mittel zum Heil annehmen und sich in ihrem sichtbaren Gefüge mit Christus, durch sie durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbinden, nämlich durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft. Nicht gerettet werden jedoch, auch wenn er der Kirche eingegliedert wird, wer in der Liebe nicht verharrend, im Schoße der Kirche zwar dem Leibe, aber nicht dem Herzen nach verbleibt.
Ja, dieser Punkt, der ganze Punkt ist ein Zitat des letzten Konzils. Ist vielleicht auch noch gut, wenn man sich das immer vor Augen hält. Auch der Punkt 836 war vollständig ein Zitat des Zweiten Vatikanischen Konzils, denn viele Male hört man ja, dass das Konzil scheinbar eben alles abgeschafft hat, auch sich selber, aber eben hier sehen wir, wenn wir die Texte lesen, dann erscheint ein ganz anderes Bild, dann merken wir, was die Kirche wirklich gesagt hat und wirklich möchte. Also, jene, die voll eingegliedert sind, eben die ganz in diesem Leib der Kirche sind, die ganz zur katholischen Kirche gehören, sind jene, oder es braucht dafür gewisse Dinge. Einerseits, sie sollen die ganze Ordnung der Kirche annehmen. Und andererseits auch alle Heilsmittel. Diese Heilsmittel sind das rechte Glaubensbekenntnis, die Sakramente und die apostolische Sukzession. Das haben wir letzthin auch schon ein paar Mal gesehen. Es kommt dann vielleicht auch nachher nochmals vor. Und dann eben auch die Unterordnung und das sichtbare Gefüge der Kirche, eben die Unterordnung unter Papst, Bischöfe und Priester. Und es heißt dann eben auch jene, die nicht das tun oder die zwar vielleicht äußerlich der Kirche eingegliedert sind, aber nicht mit dem Herzen darin verbleiben, die können nicht gerettet werden. Das heißt, in der Kirche geht es eben nicht einfach um eine Mitgliedschaft, sondern um eine Gliedschaft, um ein lebendiges Glied zu sein. Das heißt eben, es geht ums Heil. Es geht um unser ewiges Heil, um unsere Rettung. Das bedeutet eben, wie man ja je nachdem sagt, es genügt nicht einfach Karteileiche zu sein, sondern man muss lebendiger Leib Christi sein. Man muss ein lebendiges Glied des Leibes Christi der Kirche sein. Eben, man soll die äußere Ordnung wirklich eben anerkennen der Kirche. Man soll das volle Glaubensbekenntnis, die Sakramente, die apostolische Sukzession haben und anerkennen und sich unter die Ordnung der Kirche unterwerfen. Aber vor allem eben auch dem Herzen nach darin verbleiben.
Wir hören weiter. Mit jenen, die als Getaufte mit dem christlichen Namen geziert sind, den vollständigen Glauben aber nicht bekennen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger des Petrus nicht wahren, weiß ich die Kirche aus mehreren Gründen verbunden. Wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Die Gemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen ist so tief, dass ihr nur wenig fehlt, um zu der Fülle zu gelangen, die zu einer gemeinsamen Feier der Eucharistie des Herrn berechtigt.
Nachdem wir gesehen haben, eben welches jene sind, die in die Kirche voll eingegliedert sind, bricht der Katechismus jetzt jene, auch bis etwa 843 herum, also noch weitere Artikel, welche eben auf die Kirche hingeordnet sind oder wer so eine Teilmitgliedschaft hat oder eben in gewisser Weise, aber nicht in vollkommener Art und Weise in die Kirche eingegliedert ist. Und einerseits wird gesprochen, praktisch gesagt, von den reformierten Christen, die eben den Glauben nicht vollständig bekennen, die auch die Unterordnung unter die Ordnung der Kirche, die Sakramente und so weiter nicht vollständig haben und vor allem auch die orthodoxen Kirchen. Die orthodoxen Kirchen, von denen es heißt eben, es fehlt nur sehr wenig, eigentlich vor allem diese Unterordnung unter den Heiligen Vater, die fehlt. Aber das Wort Gottes, die Lehre haben sie in den meisten Punkten, vielleicht in kleinen Details nicht, aber in den allermeisten Punkten haben sie die gleiche Glaubenslehre wie wir. Sie haben auch alle sieben Sakramente. Sie haben auch eine Ordnung in der Kirche, aber eben diese Unterordnung unter den Papst fehlt. Die apostolische Sukzession haben sie auch bewahrt. Also deshalb ist die orthodoxe Kirche eigentlich der römisch-katholischen Kirche sehr, sehr nahe. Es wird eben sehr, sehr wenig fehlen und eine echte tiefe Einheit könnte zustande kommen.
Ich habe in diesem Kontext eine Zwischenfrage. Und zwar, wir sprechen jetzt von orthodoxen und römisch-katholischer Kirche. Was bedeutet in diesem Zusammenhang unierte Kirche?
Ja, je nachdem braucht man diese Begriffe ja vielleicht auch nicht ganz klar. Im Normalfall, wenn man an die orthodoxe Kirche denkt, dann ist auch nicht nur einfach eine Kirche, sondern es sind eigentlich eben verschiedene, die griechisch-orthodoxe, die rumänisch-orthodoxe und so weiter. Das sind jene, die diese Liturgie, die wir auch kennen, eben die byzantinische Liturgie, sagt man im Normalfall, aber es gibt auch da wieder verschiedene Feiern, eben die Kirche des Ostens. Die Unierten sind eben jene, die zwar alles wie die Orthodoxen gegen ausnehmen, den Ritus, die Liturgie und so weiter haben, aber sie sind uniert in Einheit mit dem Heiligen Vater. Also diese gehören eben wirklich auch zur katholischen Kirche. Sie anerkennen den Heiligen Vater auch als ihr Oberhaupt. Eben sie sind dem Leibe Christi der Kirche voll eingegliedert. Die Orthodoxen, die eben nicht uniert sind, nicht in Einheit mit dem Papst sind, denen fehlt eben diese Unterordnung unter den Heiligen Vater.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs.
Bitte.
Die nächsten Punkte stehen unter einer Zwischenüberschrift, die Kirche und die Nichtchristen. Und im Punkt 839 hören wir, diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Volk Gottes auf verschiedene Weise hingeordnet. Das Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk. Indem die Kirche, das Gottesvolk im Neuen Bund, sich in ihr eigenes Mysterium vertieft, entdeckt sie ihren Zusammenhang mit dem jüdischen Volk, zu dem Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Im Unterschied zu den anderen nichtchristlichen Religionen ist der jüdische Glaube schon Antwort auf die Offenbarung Gottes im Alten Bund. Das jüdische Volk besitzt die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnungen, ihm ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen, sie haben die Väter und dem Fleisch nach entstammt ihnen der Christus. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt.
Das Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk ist eigentlich auch sehr innig, könnte man vielleicht nicht sagen, wäre vielleicht je nachdem ein bisschen übertrieben, aber das jüdische Volk ist das Volk des Alten Bundes. Eben zu ihnen hat Gott zuerst gesprochen. Und es gibt auch hier eigentlich viele Gemeinsamkeiten. Oder das Alte Testament haben wir mehr oder weniger, nicht alle Bücher sind genau gleich, aber der größte Teil eben gleich wie auch die Juden. Und natürlich der Unterschied eben ist, dass wir wirklich Jesus als den Sohn Gottes, als den Messias, der verheißen wurde vom Alten Testament, angenommen haben und die Juden eben leider noch nicht. Aber dennoch eben die Wurzeln, könnte man sagen, sind eigentlich dieselben.
Wir gehen weiter mit dem nächsten Punkt. Blickt man auf die Zukunft, so streben das Gottesvolk des Alten Bundes und das neue Volk Gottes ähnlichen Zielen zu. Die Ankunft oder die Wiederkunft des Messias. Auf der einen Seite wird die Wiederkunft des gestorbenen und auferstandenen Messias erwartet, der als Herr und Sohn Gottes anerkannt ist. Auf der anderen Seite erwartet man für das Ende der Zeiten das Kommen des Messias, dessen Züge verborgen bleiben. Eine Erwartung, die freilich durch das Drama der Unkenntnis oder des Verkennen Jesu Christi begleitet wird.
Ja, eben eigentlich hätten wir viel Gemeinsames, aber das, was uns vor allem trennt mit den Juden, dass sie den Messias nicht erkannt haben, wie es hier eigentlich sehr treffend heißt, das Drama der Unkenntnis oder des Verkennens Jesu Christi. Jesus hat eigentlich genug Zeichen gegeben, genug Beweise erbracht, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, wirklich der Messias ist, aber dennoch haben die Juden ihn oder das jüdische Volk ihn nicht erkannt, nicht angenommen. Sicher nicht alle, eben viele haben sich bekehrt, haben gemerkt, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, er ist der verheißene Messias, aber leider eben einige haben das bis jetzt noch nicht erkannt.
Die Beziehung der Kirche zu den Muslimen. Die Heilsabsicht umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen. Unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird.
Ja, jetzt folgen noch eben die Überschrift lautet ja die Kirche und die Nichtchristen, eigentlich eben immer auch im Bezug zu 836, wer gehört zur katholischen Kirche, respektive wie sind die Menschen auf die katholische Kirche hin ausgerichtet. Wir haben zuerst eben die orthodoxe Kirche, die reformierte Kirche gesehen, dann eben jene, die nicht an Christus glauben, zuerst vorhin das jüdische Volk und jetzt kommen auch noch die anderen Religionen, eben auch die Muslime. Da hat man auch die Anknüpfungspunkte gesucht. Was haben wir gemeinsam? Wo könnte allenfalls irgendein Anknüpfungspunkt bestehen, wo man eben etwas Gemeinsames hat? Ganz wahnsinnig viel Gemeinsames gibt es ja nicht unbedingt, aber dennoch eben einige Dinge sind auch mit den Muslimen gemeinsam. Zum Beispiel eben, dass sie den Glauben Abrahams bekennen, an den einen Gott, auch wenn sie diesen Gott dann vielleicht auch ein wenig anders als wir sehen, dass er Richter ist und dass er ein barmherziger Richter ist, aber dass er eben auch kommen wird zu richten oder dass er richtet über unser Leben.
Wir gehen weiter im Punkt 842. Die Verbindung der Kirche mit den nichtchristlichen Religionen liegt zunächst im gemeinsamen Ursprung und Ziel des Menschengeschlechts. Alle Völker sind nämlich eine Gemeinschaft und haben einen Ursprung, da Gott das ganze Menschengeschlecht auf den gesamten Antlitz der Erde hat wohnen lassen, auch haben sie ein letztes Ziel, Gott, dessen Vorsehung, Zeugnis, der Güte und Heilsratschlüsse sich auf alles erstrecken, bis die Erwählten in der heiligen Stadt vereint sein werden.
Ja, hier geht es eben wiederum um die Kirche und die nicht christlichen Religionen und man sucht wenigstens eben, was ist uns auch noch gemeinsam mit jenen, die eben nicht an Jesus, an Christus glauben. Und das Gemeinsame ist, dass alle Völker eigentlich eine Gemeinschaft bilden, weil wir alle einen Ursprung haben und ein letztes Ziel. Oftmals wird ja auch gesagt, so in unseren Breitengraden, vor allem dann, wenn es um die Beziehung zwischen den reformierten Gemeinschaften und der katholischen Kirche geht, ja, man muss doch da nicht so einen großen Unterschied machen, wir haben ja alle denselben Gott. Das stimmt schon, wir haben alle denselben Gott, denn es gibt nur einen Gott, von dem her müssen wir alle denselben Gott haben, aber das darf man nicht übersehen, wir haben nicht alle die gleichen Mittel, zu ihm zu gelangen. Wir Katholiken, wir stellen das nicht einfach arrogant fest, sondern es ist einfach eine nüchterne Tatsache. Wir sind überzeugt, wir haben alle Mittel, die Gott uns gegeben hat, um möglichst einfach zu ihm zu gelangen. Er hat eben, wie wir vorhin schon gesehen haben, uns den wahren Glauben, also die Wahrheit, geschenkt, anvertraut. Die haben wir nicht aus uns selber, sondern er hat das uns anvertraut. Er hat uns alle 7 Mittel zum Heil, die Sakramente geschenkt. Wir stehen in dieser apostolischen Sukzession. Das heißt, unser Glaube lässt sich verfolgen bis auf die Apostel, bis auf Jesus zurück. Das ist etwas, das wir einfach feststellen, um dass wir auch froh sind, sind eben die Mittel, die uns mit Gott verbinden, die uns zu Gott führen. Zu diesem einen Gott, der für alle gleich ist. Und die anderen haben diese Mittel nicht. Das muss uns nicht arrogant und überheblich machen, sondern im Gegenteil, das sollte uns eigentlich anstoßen, auch den anderen zu helfen, diese Fülle der Heilsmittel, die Fülle der Wahrheit, die Fülle des Glaubens auch zu entdecken.
Die Kirche anerkennt bei den anderen Religionen, dass sie, wenn auch erst im Schatten und Bildern, nach Gott suchen. Er ist ihnen noch unbekannt, aber doch nahe, da er allen Leben, Atem und alles gibt und da er will, dass alle Menschen gerettet werden. Somit betrachtet die Kirche alles, was sich in den Religionen an Wahrem und Gutem findet, als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als von dem gegeben, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe.
Ja, in den Religionen gibt es eben auch jene, die wirklich nach Gott suchen. Im nächsten Punkt werden wir auch sehen, dass diese Suche gar nicht so einfach, je nachdem, ist. Jeder sucht nach Wahrem, nach Gutem. Und das kann eine Vorbereitung auf das Evangelium sein. Denn wir haben einen Verstand, wir haben einen Willen, und Verstand und Willen sind gemacht, der Verstand, um die Wahrheit zu entdecken, und der Wille, um das Gute zu entdecken und das Gute zu tun. Und in dieser Suche, in dieser wahren Suche nach Wahrheit und nach dem Guten, zeigt sich eben auch schlussendlich eigentlich die Suche nach Gott. Denn Gott ist die absolute Wahrheit und Gott ist der absolut Gute, das höchste Gut, das wir haben. Und das sieht eben auch die Kirche, dass wenigstens auch dies etwas sein kann, was uns mit den anderen, mit den Nicht-Christen oder könnte sagen, je nachdem auch mit den lauen Christen vielleicht, verbindet, dass eigentlich eben alle ins Herz zutiefst diese Suche nach Wahrheit und nach dem Guten ins Herz hineingelegt haben. Viele verschütten vielleicht diese Sehnsucht oder viele suchen eben am falschen Ort. Aber die meisten Leute oder praktisch alle Leute suchen eigentlich nach Glück, nach Geborgenheit, nach Erfüllung, nach etwas, das eben bleibt, das nicht einfach vergänglich ist. Und das aufzunehmen und eben auch so als Vorbereitung dann auf das Evangelium zu gebrauchen, diese Menschen hinzuführen auf Christus hin, ist eben auch eine der Aufgaben der Kirche.
Wir gehen weiter mit dem nächsten Punkt. Das religiöse Verhalten der Menschen weist aber auch Grenzen und Irrtümer auf, die das Gottesbild entstellen. Es folgt ein Zitat. Vom Bösen getäuscht wurden die Menschen oft eitel in ihren Gedanken und verwandelten die Wahrheit Gottes in Lüge, indem sie der Schöpfung mehr dienten als dem Schöpfer. Oder sie sind ohne Gott in dieser Welt lebend und sterbend der äußersten Verzweiflung ausgesetzt.
Ja, es geht eben doch nicht ganz so einfach und reibungslos, wie wir uns das oftmals vorstellen. Diese Punkte vorhin, die suchen eben das Positive, das noch gesucht wird oder das in jeder Religion zu finden ist. Aber dann, wenn es ums ganz Praktische geht, dann merken wir auch, nur schon wenn wir um uns in unserer Welt umschauen, es ist nicht automatisch, dass der Mensch einfach so nach dem Wahren und Guten strebt. Er macht das nicht einfach so ohne Probleme, sondern es gibt auch Irrtum, es gibt auch Lüge, es gibt auch Bosheit, es gibt eben das, was alles verdreht. Oder das, es gibt eben auch Menschen, die wollen leider nicht mehr die Wahrheit und das Gute suchen, sondern ganz bewusst die Lüge und die Bosheit, weil sie das Gefühl haben, das ist ihr Wahres. Und wenn wir auf unser Leben schauen, wir müssen ja nicht nur immer auf die anderen schauen, sondern auch vor der eigenen Türe eigentlich wischen, wenn wir auf unser Leben schauen, merken wir, dass uns je nachdem eben auch die Wahrheit ein bisschen unbequem ist, dass es einfacher ist, wenn wir im Irrtum oder wenigstens so ein bisschen im Zweifel bleiben. Sonst müssten wir vielleicht ja unser Leben dann doch noch umstellen. Und das gefällt uns ab und zu nicht so ganz. Oder dass wir nicht immer das Beste tun, das Beste wollen, dass wir nicht immer von ganzem Herzen das Gute wollen. Oder wir machen auch die Erfahrung, wir wollen eigentlich zwar die Wahrheit erkennen, wir wollen wirklich das Gute tun, aber wir schaffen es nicht oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es uns vorgenommen haben. Also der Mensch ist eben immer in Gefahr. Er ist eben auch dem Bösen ausgesetzt, dem Feind Gottes ausgesetzt, der ihn versuchen möchte, für das Böse wegziehen möchte, für das Böse. Und oftmals gelingt ihm das leider auch.
Im letzten Punkt, der zu dieser Unterüberschrift die Kirche und die Nichtchristen gehört, hören wir: Um alle seine Kinder, die die Sünde voneinander getrennt und in die Irre geführt hat, von neuem zu vereinen, wollte der Vater die ganze Menschheit in die Kirche seines Sohnes berufen. Die Kirche ist der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versöhnte Welt. Sie ist das Schiff, das da sicher auf hoher See fährt, mit den Segeln am Mastbaum des Kreuzes, die sich blähen im Sturmwind des Heiligen Geistes. Nach einem anderen, bei den Kirchenvätern beliebten Bild, wird sie durch die Arche Noahs dargestellt, die allein aus der Sintflut rettet.
Ja, es geht hier auch um die Einheit, auch in der einen Kirche Christi. Wir haben das im Abschnitt, die eine heilige katholische Kirche, eben die Einheit der Kirche, dass es nur eine Kirche gibt, dass Jesus nur eine Kirche gewollt hat, eben dieses Schiff Petri, diese Arche für alle. Eben die Kirche ist katholisch, weil sie für alle offen steht, weil sie alle Menschen retten möchte. Aber deshalb ist es eben nötig, dass man sich mindestens auf den Weg begeht zu dieser rettenden Arche hin, dass man die Wahrheit, das Gute sucht, dass man eben auch in dieses Schiff Petri einsteigt. Eins wird mit Gott durch die Kirche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei dem Katechismus hier bei Radio Horeb, heute mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Und wir betrachten dieses Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche, sind mittlerweile auf Seite 252 angelangt mit Punkt 846. Es hat uns jetzt eine Dame erreicht, die etwas einbringen möchte, Frau Brandl aus Aich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe gehört, dass er der Pater Bell gesagt hat, in der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat, ein Hirt und eine Herde soll es sein. Und das meine ich, dass das für die Kirche, katholische Kirche stimmt.
Ja, also eben das deckt sich eigentlich mit dem, was wir jetzt gesagt haben oder gesehen haben, vor allem da bei der Einheit der Kirche. Jesus hat eben nur eine Kirche gegründet, eben mit nur eine Herde, mit einem Hirten, und der oberste Hirte der Kirche ist der Heilige Vater. So hat es Jesus gewollt. Das ist der Wille seines Vaters. Er sollte die Menschen in seiner Kirche, eben in der einen heiligen katholischen apostolischen Kirche sammeln, damit eben so nur eine Herde unter einem Hirten ist. Und deshalb sucht er auch, oder das wäre jetzt, was wir vorhin gesehen haben, sucht die Kirche irgendwie eben möglichst Anknüpfungspunkte auch bei den Juden, bei den Muslimen, bei den anderen Religionen. Wo könnte man wenigstens irgendwo anknüpfen, dass diese Menschen merken, eben sie sind eigentlich auf dem Weg hin zu dieser Einheit, oder wie könnte man ihnen helfen, dass sie eben diesen Weg entdecken, dass sie entdecken, dass Gott nur eine Herde mit einem Hirten gewollt hat. Wie kann man sie zu dieser Einheit führen? Das ist eigentlich das Bestreben, oder das spricht auch aus diesen Texten, die wir vorhin gelesen haben.
Ja, vielen Dank. Bitte? Frau Brandl, für diesen Beitrag.
Ja, danke schön.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wir gehen also jetzt weiter im Glaubensbekenntnis. Ich hatte schon gesagt, auf Seite 252 befinden wir uns mittlerweile, und der nächste Punkt ist die 846. Dort hören wir: Wie ist diese von der Kirchenväter oft wiederholte Aussage zu verstehen? Positiv formuliert besagt sie, dass alles Heil durch die Kirche, die sein Leib ist, von Christus, dem Haupt, herkommt. Es folgt ein Zitat: Gestützt auf die Heilige Schrift und die Überlieferung lehrt das Konzil, dass diese pilgernde Kirche zum Heil notwendig sei. Der eine Christus nämlich ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib, der die Kirche ist, uns gegenwärtig wird, indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräftigt. Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die sehr wohl wissen, dass die katholische Kirche von Gott durch Jesus Christus als eine notwendige gegründet wurde, jedoch nicht in sie eingetreten oder in ihr ausharren wollten.
Ja, dies ist wiederum ein Zitat des Konzils. Und je nachdem höre ich eben auch als Pfarrer, ja, das Konzil hat ja eben das mit der alleinselig machenden Kirche abgeschafft. Ich weiß nicht, wenn ich diesen Text lese, dann scheint mir eher das Gegenteil der Fall zu sein, respektive das Konzil hat eigentlich keine neue Lehre erfunden, sondern der Heilige Vater gibt sich auch immer und immer wieder Mühe oder wird nicht müde zu betonen, dass da eben kein so radikaler Bruch da ist, sondern vielleicht erst ein bisschen die Akzente verschoben worden sind, aber eben, dass die Kirche weiterhin das lehrt, was sie eigentlich schon immer gelehrt hat. Nun, dieser Satz außerhalb der Kirche kein Heil, eben er muss gut verstanden werden. Und am einfachsten wird er verstanden, wie es hier sagt, dass wenn man ihn nämlich positiv formuliert, dass alles Heil durch die Kirche kommt. Vielleicht auch ein Satz, der uns eigentlich genauso erstaunen könnte, wie außerhalb der Kirche kein Heil. Nun, warum ist das eigentlich so? Wir Christen glauben, dass Jesus der einzige Retter, der einzige Mittler ist. Die Heilige Schrift sagt das ja auch klar, eben in keinem anderen Namen ist das Heil zu finden, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Und Jesus hat uns das Heil erworben. Er ist der Erlöser, er ist der Heiland, er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz für uns gestorben, er hat uns das Heil gebracht und er hat uns auch alle Mittel zum Heil, wie wir vorhin schon gesehen haben, geschenkt und er hat alles seinem Leib, seiner Kirche anvertraut. Das heißt, wir werden gerettet, sicher von Christus, aber durch die Kirche. Wir gelangen durch die Kirche zu Christus und dann durch Christus zum Vater. Das heißt, es ist etwas, das nicht einfach ein Gefühl von unsererseits hier ist, sondern es ist eine Tatsache. Das heißt, auch jene Menschen, die zwar einen falschen Glauben haben oder die nicht alle Mittel zum Heil haben, auch sie alle werden ausnahmslos durch die Kirche gerettet. Es geht einfach nicht anders. Wenn Christus der einzige Mittler, der einzige Retter ist und wenn Haupt und Leib, Christus und die Kirche eine Einheit bilden, dann ist es einfach so, dass eben die Menschen durch Christus gerettet werden, durch Haupt und Leib, durch Christus und die Kirche. Das soll uns nicht irgend betrüben oder sonst irgendwas, sondern das soll uns noch viel mehr anspornen, wie es eben auch hier heißt, dass wir die Menschen zu Christus, zur Kirche führen. Denn es heißt hier eben auch, jene Menschen könnten nicht gerettet werden, die zwar sehen, die Kirche ist der Leib Christi, sie ist zum Heile notwendig, sie ist heilsnotwendig, aber dennoch nicht in sie eintreten oder in ihr ausharren wollen. Deshalb ist auch das Gebet so nötig, damit die Menschen die Gnade bekommen, klar zu sehen, was die Kirche ist, wie wichtig die Kirche ist, ja eben, dass sie letztlich heilsnotwendig ist, dass sie nicht einfach, wie einige vielleicht meinen, ein notwendiges Übel ist, sondern sie ist die Mittlerin des Heiles. Sie schenkt uns das Heil, weil es Jesus so gewollt hat.
Der Punkt 847 lautet dann wie folgt. Diese Feststellung bezieht sich nicht auf solche, die ohne ihre Schuld Christus und seine Kirche nicht kennen. Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott jedoch aufrichtigen Herzens sucht und seinen durch den Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in den Taten zu erfüllen versucht, kann das ewige Heil erlangen.
Ja, wir hatten im vorangehenden Punkt gesehen, dass die Kirche zum Heil notwendig ist, dass das eine objektive, nüchterne Tatsache ist. Gott hat die Menschen gerettet, aber er rettet sie durch die Kirche. Er wollte die Kirche als Mittel zum Heil. Er wollte die Menschen durch die Kirche retten. Jesus hat uns das Heil, die Rettung erworben und hat dieses Heil der Kirche anvertraut. Und deshalb werden eben die Menschen durch die Kirche gerettet, wenn sie gerettet werden. Nun, das ist eben objektiv. Jetzt gibt es ja auch noch die sogenannte subjektive Seite, das heißt die Seite der ganz persönlichen, der ganz persönliche Aspekt, also das, was die Person selber betrifft. Es kann ja eben auch sein, dass jemand diese Tatsache, dass die Kirche zum Heil notwendig ist, verkennt oder dass er von Jesus gar noch nie etwas gehört hat, dass er von der Kirche, von der Taufe, vom Wort Gottes, von der Notwendigkeit der Taufe und der Kirche noch nie etwas gehört hat oder das einfach irgendwie eben so schlecht auch vermittelt bekommen hat, dass er das abgelehnt hat. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, ja, was ist dann mit diesen Menschen? Gehen dann alle Menschen verloren, die eben nicht voll in die Kirche eingegliedert sind? Nun, die Kirche sagt im Katechismus, wiederum einen Konzilstext zitierend, nein, es gibt auch Möglichkeit, das ewige Heil zu erlangen, nämlich dann eben, oder es betrifft sowieso nicht die Menschen, die ohne Schuld, ohne eigene Schuld Christus und die Kirche nicht kennen. Aber auch die Menschen können gerettet werden. Sie können gerettet werden, wann nämlich, wenn sie Gott aufrichtigen Herzens suchen, wenn sie in ihrem Gewissen auf Gott hören. Denn das Gewissen ist, wenn es gut gebildet ist, eben auch ein Kanal der Stimme Gottes. Und wenn sie erkennen in ihrem Gewissen, was Gott von ihnen möchte und es tun, dann können sie auch das ewige Heil erlangen. Nun, wir sagen das vielleicht oftmals so ein bisschen eben so, dass wir dann denken, ah, dann spielt es ja keine große Rolle, ob ich jetzt eben voll in die Kirche eingegliedert bin oder nicht, dann spielt es ja gar keine große Rolle, an was ich glaube, sondern wichtig ist einfach, dass ich noch irgendwie ein bisschen das Gute tue. Aber das steht nicht in diesem Text, sondern es heißt ganz klar eben, es ist, man muss mit aufrichtigem Herzen nach Gott suchen und dann eben auch das, was wir im Gewissen erkannt haben, auch in die Tat umsetzen. Und wenn wir das ein bisschen konkret anschauen, dann merken wir, das ist gar nicht so einfach. Wir haben es, die wir ganz vollständig in die Kirche eingegliedert sind, viel einfacher. Es ist nämlich etwa so, wie wenn wir eine große Wanderung machen und wir gut ausgerüstet sind, wenn wir Jacken, Kleider, Zwischenverpflegung haben, wenn wir gute Schuhe haben, einen Wanderstock, Wegweiser, Karten, Kompass, einer, der uns auf dem Weg begleitet und den Weg zeigt, dann ist es relativ einfach, ans Ziel zu gelangen, wenn wir diese Mittel alle einsetzen. Und jemand, der eben, das wäre so die, wenn wir voll in die Kirche eingegliedert sind, Menschen, die Christus und die Kirche nicht kennen, sind wie schlecht ausgerüstete Wanderer, die eben vielleicht halt einfach ein paar Schuhe haben, aber die ziemlich bald Blasen kriegen und keine Verpflegung, keinen Begleiter, keinen Wegweiser, vielleicht einen Kompass haben. Aber das ist eben alles. Das Gewissen ist ja auch wie ein Kompass. Es muss eben nach Gott, nach Norden ausgerichtet sein und dann zeigst du uns den Weg. Aber ohne Karte, ohne Wegweiser, sonst ohne Begleiter ist das sehr, sehr schwierig, wirklich dort anzukommen, wo man möchte. Deshalb ist dann eben auch der nächste Punkt und die nächsten Punkte, die nächste Überschrift, die Mission, eine Forderung der Katholizität der Kirche, ist dann eben auch so wichtig, wenn wir erkannt haben, uns hat Gott die Fülle des Heils geschenkt und die anderen haben das aus eigener Schuld noch nicht erreicht. Wir müssen denen doch auch helfen. Wir können nicht als gut ausgerüstete Wanderer die anderen einfach wirklich im Regen stehen lassen, sondern wir haben dieses Geschenk bekommen. Wir möchten auch den anderen helfen, das Heil, das ewige Ziel zu erreichen.
Zu dieser Unterüberschrift hören wir jetzt noch den letzten Punkt, die 848. Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glauben führen kann, ohne denen es unmöglich ist, ihm zu gefallen, so liegt doch auf der Kirche die Notwendigkeit und zugleich das heilige Recht der Verkündigung der Frohbotschaft an alle Menschen.
Eben wie ich bereits gesagt habe, Gott möchte ja, dass alle gerettet werden. Das sollte auch unser Wunsch sein. Und wir sollten eben auch den anderen helfen, wenn wir schon diese Fülle der Mittel zum Heil haben, dass wir sie auch den anderen öffnen, dass wir den anderen helfen, auch diese Fülle zu den Mitteln des Heils, dass sie diesen Zugang zu öffnen, damit sie eben auch wirklich gerettet werden, damit sie auch das ewige Ziel erlangen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für die mal wieder sehr schönen Auslegungen zum Katechismus der katholischen Kirche und auch vielen Dank für die Beantwortung der Zuhörerfragen. Beim nächsten Mal werden wir dann weitergehen mit dem Punkt, den Sie eben schon angesprochen haben, die Mission, eine Forderung der Katholizität der Kirche. Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie natürlich noch einmal hören, und zwar indem Sie eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD oder laden sich diese Sendung als Podcast oder Audiodatei herunter. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie wie immer zum Schluss einer Katechismus-Sendung um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten?
Ja, wir wollen Gott bitten, vor allem auch in der Adventszeit auf die Fürsprache der Mutter Gottes, dass Gott uns helfe, dass wir wirklich diese Fülle der Gnadenmittel, die er uns geschenkt hat, auch jedes Mal, jeden Tag wieder neu entdecken, dass wir so eben auch aus dieser Fülle leben und so vor allem mit unserem eigenen Leben auch die Menschen für Christus begeistern, dass wir sie begeistern mit unserem Leben, aber auch mit unseren Worten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs.
Bitte.
Und auf Wiederhören auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Katechismusinteressierte, das sagt Ihnen Claudia Kundrun.